HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit Nils Heinrich, Pointenbäcker. Gastgeber ist Arne Kapitzer. Nils Heinrich ist Bühnensatiriker. Sein aktuelles Programm heißt Mach doch ein Foto davon. Und er ist Schriftsteller. Zwei autobiografische Bücher hat er schon geschrieben. Wir hatten nix, nur Umlaute, meine Kreisstadtjugend mit Systemwechsel. Und dann noch, sei froh, dass du nicht Joghurt heißt, vom komischen Kauz zum Rabenvater. Sehr unterhaltsam geschrieben, eigentlich könnten wir ja aufhören, weil das sollte man einfach nur lesen. Dann erfährt man wahnsinnig viel über Nils Heinrich. Aber jetzt trotzdem die Frage, wann haben Sie zum ersten Mal gemerkt, dass Sie absichtlich andere Leute zum Lachen bringen können?
Das lernt man ja in der Schule, in der Klasse, wenn man dann den Klassenkasper, die Klassenkasperrolle einnimmt. Und man merkt halt, die anderen lachen über den Quatsch, den ich hier erzähle. Also baut man das aus.
Und wie war das? Welches waren die Themen? Lehrerparodien?
Nee, Lehrerparodien eigentlich, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Das kommt halt auf die Situation an. Immer der Situation angemessene Scherze, die den Lehrer möglichst auf die Palme bringen. Darum geht es ja, den Lehrer zu ärgern. Und die haben sich damals noch richtig schön geärgert. Heute dürfen die ja nicht mehr reagieren, weil sie sofort von den Eltern einen aufs Dach kriegen. Aber damals standen die Eltern noch auf Seite des Lehrers, weil das ist der Pädagoge und der macht halt am Tag den Job mit den Kindern. Und das ist schon richtig, was der da macht. Und wenn unser Kind eine 5 hat, dann zu Recht.
Wir befinden uns jetzt also Ende der 1970er Jahre und zwar auf der östlichen Seite des Harzes, auf der Goldenen Aue in Sangerhausen, damals Bezirk Halle. Wie ist der kleine Nils da aufgewachsen?
Gut behütet mit 2 Geschwistern und in einer Stadt, in der die Leute vor sich hingelebt haben, arbeiten gegangen sind, weil es damals halt so war, wie es war halt DDR, wir waren natürlich alle behütet und es wurde immer eingebläut, dass alles in Ordnung ist, dass der Sozialismus eine feine Sache ist und wir hatten auch keinen Grund dran zu zweifeln, bis die wenigen Male, wo man dann doch am Laden angestanden hat, weil es wieder mal keine Kinderschuhe gab, weil man doch gemerkt hat, oh, hier stimmt irgendwas nicht mit der Mangelwirtschaft, obwohl sie uns in Staatsbürgerkunde was anderes erzählt haben in der Schule. Aber ganz konkret hätte ich jetzt gern für mein Kind Kinderschuhe und es sind keine da.
Von den Kinderschuhen möchte ich jetzt mal ganz direkt zu den großen Schuhen des erwachsenen Kabarettisten Nils Heinrich kommen und sie selber sich selbst vorstellen lassen mit einem Lied aus ihrem aktuellen Programm.
Hat er noch Handys gebaut und Handyhüllen genäht. Jetzt hat er meine Firma zu seiner Firma gemacht. Ging ganz schnell. Wir arbeiten lange, Mittagspause ist mitten in der Nacht. Trotzdem sind wir zu teuer. Er macht bald die Firma zu. Mein Syrer sagt, haha, dann wanderst auch du. Moralische Schlussstrophe. Gewandert sind die Leute schon immer, allein oder in Herden. Schreib doch ein Buch übers Wandern, wie Happe Kerkeling könnte ein Bestseller werden. Sei flexibel, sei aktiv, das kriegst du jetzt schon hin. Du isst Essen auf Rädern, trinkst Coffee to go, also kauf dir Flügel to swim.
Nils Heinrich hier zu Gast im HR2 Doppelkopf mit Gastgeber Arne Kapitzer am Tisch. Ich habe Sie einen Pointenbäcker genannt eingangs und das aus einem ganz bestimmten Grund. Vor Ihrer Bühnenkarriere haben Sie erstmal Ende der 1980er Jahre gegen Ende der DDR-Zeit eine Konditorlehre gemacht. Wie sah denn da der Alltag aus?
2 Tage in der Woche war ich in der Berufsschule und den Rest der Woche war ich halt in meinem Ausbildungsbetrieb. Das war, nach 2 Jahren habe ich dann meinen Gesellenbrief bekommen. Und ich bin exakt zur Währungs- und Wirtschaftsunion, genau.
1. Juli 90.
Im Sommer 1990 habe ich ausgelernt, ja. Und mein erstes Gesellengehalt habe ich dann in D-Mark bekommen. Und dann auch gleich meine Entlassung.
Diese Firma, Handelsorganisation,
HO,
die konnte nicht die Wende erfolgreich bestehen, weil es gab ja tolle Sachen wie Eierschecke zum Beispiel.
Die haben sich versucht umzustrukturieren, aber du kannst eine Firma noch so oft umbenennen, wenn die halt ein Image hat. Also es gab ja 2 Handelsketten in der DDR, es gab Konsum und HO, das ist so wie jetzt Netto und Edeka. Ne, zwei unterschiedliche Handelsketten und HO hieß halt Handelsorganisation und zur Wende haben die sich dann umbenannt in SEKA GmbH, Sehen und Kaufen.
Wäre ja schön gewesen.
Ja, und haben halt das gleiche Sortiment gehabt wie alle anderen, aber in unserem Betrieb wurden ja Kuchen hergestellt, noch nach DDR-Rezept, also so schnell konnte man sich dann auch nicht umändern, plötzlich zu Westpreisen und Westwährung und dann haben die Leute halt lieber gleich das Original gekauft. Und deswegen ist der Laden dann auch schön mit Schmackes vor die Wand gefahren.
Das heißt, natürlich, diese Wendezeit, diese berühmte, also die mit Freiheit heutzutage assoziiert wird, die es ja auch bedeutet hat, politisch gesehen, war auch immer Arbeitslosigkeit zunächst mal.
Für mich ja und für viele andere auch, weil natürlich alles ganz schnell erstmal geändert werden musste. Und man hat ja den Leuten vorher nur windige Sachen versprochen. Also ihr könnt jetzt reisen, ihr kriegt hier eine richtige harte Währung. Man hat ihnen nicht gesagt, Freunde, jetzt ist auch Marktwirtschaft, der Wind bläst jetzt rauer, ihr seid nicht mehr so geschützt. Nicht nur für euch gehen die Grenzen auf, auch für andere, die kommen dann aus Richtung Osten in euer Land. Das hat man denen nicht gesagt, deswegen sind einige auch dann so ausgeflippt, weil sie völlig überfordert waren. Zeitgleich sind ja auch, und das spielt ja heute kaum noch eine Rolle, zeitgleich sind ja auch ganz, ganz viele Russlanddeutsche von Helmut Kohl eingebürgert worden. Und die kamen, 2,5 Millionen sind das mittlerweile, das hat damals angefangen, 88 hat es angefangen und über die ganzen Anfang der 90er Jahre ging das ja weiter. Und die kamen nach Deutschland und waren automatisch schon deutsche Staatsbürger, obwohl viele von ihnen natürlich kein Wort Deutsch sprachen, weil die selber in Russland jahrelang in Sibirien gewohnt haben, wo sie von Stalin hin deportiert wurden und ihre Vorfahren konnten vielleicht mal Deutsch. Und das waren dann automatisch deutsche Staatsbürger mit den gleichen Rechten. Das heißt, erzählt meine Schwester so schön, mein Schwager ist damals auch arbeitslos geworden, der war zu DDR-Zeiten Maurer und er musste sich halt arbeitslos melden und saß dann plötzlich auf dem Flur des Arbeitsamtes mit ganz vielen russisch sprechenden Menschen, die sich auch arbeitslos melden konnten und dann auch Geld gekriegt haben. Und da schaffst du natürlich erstmal Neid und Missgunst. Und man hat den Leuten ganz viel nicht gesagt damals. Oskar Lafontaine hat gesagt, die Wende, Einheit wird teuer, es wird auch kein Spaziergang. Er hat es gesagt, es ist ja nicht so, dass es nicht gesagt wurde.
Aber das wollte man nicht hören.
Er damals wurde nicht gewählt. Das wollten die Leute auch nicht hören. Das ist ja immer so ein Ding. Es ist ja durchaus da, diese Information, aber das wollen die Leute ja nicht wissen.
Komisch. Kommt mir irgendwie bekannt vor.
Ja, mir auch. Mehrfach schon. Habe ich schon so oft erlebt. Wir haben ja auch über 2 Millionen Polen mittlerweile in Deutschland und ganz viele andere Leute aus anderen Ländern. Lustig, wenn man das Wort Migrant hört, denkt man immer nur an eine ganz besondere Personengruppe, die halt so aussehen. Aber man denkt nicht zum Beispiel an Spanier, an Engländer, von denen es hier in Berlin ganz viele gibt, an Franzosen oder an Holländer, die gerade in Ostniedersachsen sich da ganz viele Häuser bauen. Also die Tante meiner Frau wohnt da in so einem kleinen grenznahen Ort und da sind ganz viele Holländer, die sich da Häuser kaufen oder bauen. Bauen eines Hauses in Deutschland wesentlich günstiger. Deswegen machen die das. Arbeiten aber dann auf der anderen Seite in Holland. Natürlich, und da kommen Leute ins Land, die halt letztlich dazu beitragen, dass hier eine bestimmte Bevölkerungsstärke herrscht, denn sonst hätte Deutschland einen Sterbeüberschuss. Weil nach wie vor mehr gestorben als geboren wird.
Wenn Sie in den jungen Bundesländern sind, wie viel Einverständnis kann man bei bestimmten Themen denn erwarten? Also gibt es da immer noch Unterschiede?
Es gibt Unterschiede zwischen Stadt und Land. Also wenn ich irgendwelche Sachen erzähle, die mit Handy-Apps zu tun haben, dann muss ich auf dem Land bei älterer Bevölkerung, die da nun mal in die Vorstellungen kommt, da muss ich mehr erklären oder im Notfall muss ich es weglassen, weil sie gar nicht wissen, worüber ich rede. Und dann bringt auch jede Erklärung nichts, weil alles, was man erklären muss, macht den Abend zunichte.
Sie haben uns Musik mitgebracht,
ja,
von Farin Urlaub ist es.
Und die heißt? Perfekte Diktatur heißt das Lied, ist nie auf einem Album erschienen, ist die B-Seite einer Single und beschreibt sehr gut die Zustände, die in einer vom Geheimdienst überwachten totalitären Diktatur herrschen. Und ist ein schönes, unterhaltsames, lustiges, tanzbares Stück mit absolut bierernstem Inhalt.
Und außerdem wünschst du mir Glück und dankst mir für die schöne Zeit. Ich weiß, du musstest mich verraten, doch das nützt dir jetzt nichts mehr. Du wusstest nicht, ich arbeite seit Jahren für die Sicherheit. Und wir kommen meistens nachts, um die Leute zu holen. Und hinterher steht wieder eine Wohnung leer.
Die perfekte Diktatur. Ein Wunschtitel ist das von Nils Heinrich, dem Pointenbäcker, der heute zu Gast hier im HR2 Doppelkopf ist mit Arne Kapitzer als Gastgeber. Herr Heinrich, Sie haben erzählt, wie Sie Konditor geworden sind und gerade eben Konditorgeselle wurden, als der eiserne Vorhang fiel. Dann machte Ihr Betrieb dicht. Aber dann sind Sie in den Westen rübergegangen von Sangerhausen aus. Und wohin führte der Weg dann?
Zuerst war ich erstmal ein halbes Jahr arbeitslos und habe die Sachen ausgekostet, die halt verfügbar waren. Man hatte viel Freizeit, musste auch viel ausprobieren. Es ist ja alles über uns hergefallen. Es gab plötzlich an jeder Straßenecke eine Imbissbude. Es gab Videotheken, wo man sich Videos leihen konnte und auch Videorekorder halt mal für einen Tag. Da wir zu Hause keinen hatten, habe ich mir das öfter mal ausgeliehen. Meine Eltern waren ja tagsüber nach wie vor auf Arbeit und habe dann, das ein oder andere interessante Video mir mal angeguckt und das dann ganz schnell wieder verschwinden lassen, bevor die von der Arbeit kamen. Und nach einem halben Jahr, sagte meine Mutter dann, Mensch, such dir doch mal Arbeit, jetzt du gehst uns auf die Nerven. Es kommt noch hinzu, ich hatte einen Führerschein damals fürs Auto und ein Freund von mir hatte ein Auto, aber keinen Führerschein. Deswegen haben wir tagsüber immer sehr viele Ausflüge unternommen. Das war immer sehr nett. Wir hatten ja Zeit und wir wurden gut bezahlt vom Staat. Und meine Mutter hat dann gesagt, bewirb dich mal. Und ich habe mich dann beworben bei einer Konditorei in Augsburg und bin Anfang 1991 dann nach Augsburg gefahren und habe dort exakt 4 Wochen gearbeitet. Und dann wurde ich gefeuert. Also ich hatte ja 2 Probewochen, in denen hätte man mich jeden Tag feuern können, aber nee, die sind halt ausgelaufen und ich wurde weiter beschäftigt. Hatte mir dann in einem Fahrstuhl, in einem Lastenaufzug den Daumen gebrochen und kam mit einer Krankschreibung in die Firma zurück und da wurde mir gesagt, ja, ich wollte sowieso mal mit Ihnen reden, für das, was Sie hier leisten, verdienen Sie zu viel. Und ich war 2 Wochen krankgeschrieben und war dann noch 2 Wochen angestellt und das war die Kündigungsfrist ohnehin. Und danach war ich sehr glücklich, dass ich dort weg durfte, denn ich sprach zu dieser Zeit noch fiesen Mansfelder Dialekt. Und dort unten in Augsburg wird ja so schwäbischer Dialekt gesprochen und ich musste häufiger nachfragen, um zu erfahren, was man mir gerade gesagt hat, was die Kollegen da gerade zu mir gesagt haben, weil ich die nicht verstanden habe und die haben wiederum mich nicht verstanden. So viel deutsche Einheit war damals schon. Ja, und das wurde mir rückwirkend als Faulheit ausgelegt, dass ich halt so viel nachfrage. Ich muss dazu sagen, ich war jetzt auch nicht der weltbeste Konditor, weil in meiner Lehre mir nicht so viel beigebracht wurde. Ich war eher ein kleines Zahnrädchen in dieser Backstube, ein Zahnrad, das sich halt an der alltäglichen Produktion zu beteiligen hatte. Und im letzten halben Jahr vor der Gesellenprüfung durfte ich dann in einen anderen Betrieb, in eine richtige Lehrwerkstatt, wo man den Lehrlingen dort tatsächlich was beigebracht hat. Und da habe ich dann auch ein bisschen was gelernt. Aber allzu viel konditortechnisch hatte ich nicht auf dem Kasten.
Wie kam denn jetzt der Wechsel vom Umgang mit Mehl, Eiern und Zucker hin zu dem Pointenbacken, also der Schritt auf die Bühne als Kabarettist?
Der hat sich nicht direkt vollzogen. Ich war ja erstmal beim Radio eine Zeit lang. Ja, ich wollte immer schon zum Radio und habe mich dann immer fleißig für ein Volontariat beworben, handschriftlich, denn ich hatte keine Schreibmaschine und keinen Computer und habe halt immer meinen Lebenslauf beigefügt. Und ich stelle mir vor, wie man sich wirklich totgelacht hat in den Redaktionen, wenn man meine Bewerbung bekommen hat. Guck mal hier, wir will ein Volontariat, was ist er? Konditor. Schau mal, handschriftlich. Ich habe dann sehr, sehr viele Absagen gekriegt, die habe ich auch alle noch. Und ganz viele von denen sind bis auf Satzzeichen identisch, egal von welchem Sender die kamen. Da gab es halt eine Datei, die wurde ausgedruckt, dann kam eine Unterschrift runter und man hat den Menschen abgesagt. Da sind Sender drunter, die es schon seit Jahrzehnten nicht mehr gibt. Und da, irgendwann hat es dann mal geklappt mit dem ersten Radiopraktikum, dann wurde ein zweites draus und dann wurde eine freie Mitarbeit als freier Reporter bei Antenne Bayern draus und ich hatte da eine sehr interessante Zeit. Ich konnte auch machen, was ich wollte. Ich habe zu der Zeit bin ich als Reporter durch ganz Bayern gefahren, habe Beiträge gemacht, meistens Sachen, die ich selber, also das Thema habe ich selber vorgeschlagen und dann wurde es durchgewinkt und es wurde gesendet und alle hatten Spaß dran. Ich konnte die Dinger, diese Beiträge auch bundesweit weiterverkaufen an andere Privatsender und das konnte mir ein schönes Leben in München leisten und hatte Spaß. Und irgendwann wurde es mir aber zu eintönig und dann bin ich dann zum anderen Radiosender nach Berlin. Und irgendwann habe ich dann hier in Berlin die Berliner Lesebühnenszene entdeckt und das war ein Erweckungserlebnis, weil man einfach da mit selbstgeschriebenen Texten vorm Publikum stehen konnte und wenn die gut waren, wurde man halt gnadenlos abgefeiert. Also es war eine sehr lockere, ungezwungene Stimmung. Das hatte mit Kabarett oder Comedy-Veranstaltungen überhaupt nichts zu tun. Das war ein ganz eigener, feiner Humor, der mich sehr fasziniert hat und da war ich dann öfter bei offenen Mikros und habe Texte vorgelesen. Und irgendwann habe ich dann meine eigene Lesebühne gegründet, die Brauseboys im Wedding. Die gibt es jetzt immer noch, obwohl ich schon seit mittlerweile 10 Jahren nicht mehr dabei bin. Aber die Jungs machen nach wie vor ihr Ding und das ist schön.
Was ist das Besondere daran, vor Publikum so einen Text zu lesen?
Also ich will immer rausfinden, womit ich die Leute überraschen kann, welche Gags dann funktionieren, ohne dass ich mich dabei anbiete an einen gewissen Zeitgeist.
Und wie spürt man, was man dem Publikum zumuten kann, also wie weit man gehen kann?
Das merkt man am Abend. Ja. An der Reaktion halt. Wenn die ausbleibt, dann weißt du, okay, das war jetzt entweder geschmacklos oder hier im Saal verstehen sie mich nicht oder hier sind ein paar Leute dabei, die ganz verwundert darüber sind, dass man in so einer Kabarett- oder Comedy-Veranstaltung auch böse Witze serviert kriegt und die dann ho, ho, ho machen. Wo ich mir dann denke, ja, wenn das jetzt für dich geschmacklos war, dann bleib doch zu Hause und guck dir Atze Schröder an. Aber nerv uns nicht mit deiner Anwesenheit, ja. Also da kriegt man das ganz schnell raus auf der Bühne.
Ja. Wie ist das mit den Themen? Schöpfen Sie die aus Ihrem eigenen Alltag oder wollen Sie manchmal bewusst Probleme rausziehen, wie zum Beispiel Gentrifizierung, also steigende Mieten, Luxussanierung und so etwas?
Interessanterweise ist das nicht so der Hit beim Publikum. Also steigende Mieten, obwohl es jeden betrifft, aber das sorgt jetzt nicht so für so einen großen Unterhaltungseffekt. Vielleicht ist es auch zu bitter, diese Realität. Ich nehme meistens meinen ganz normalen Alltag und versuche ihn mit ja reellen politischen Sachen zu mischen. Aber ich muss selber Gefallen an dem Gag haben, bevor ich ihn auf die Bühne bringe. Ich muss selber leise schmunzeln drüber. Und dann denke ich mir, okay, dann kann ich heute mal auf die Leute loslassen. Und meistens klappt es.
Und wie entstehen dann die Texte?
Die Texte entstehen, also ich habe eine Idee immer dann, wenn ich nicht damit rechne, kommt die um die Ecke. Meistens beim Spazierengehen oder wenn ich einkaufen bin oder so. Oder wenn ich irgendwas Absurdes auf Reisen erlebe. Da ist die Idee da und die wird dann notiert und die wird auf der Bühne ausgearbeitet. Weil mir auf der Bühne dann unter Umständen im Zusammenspiel mit der Reaktion, die ich vom Publikum kriege, noch eine Steigerung einfällt. Und dann ist es aber wichtig, dass man sich das danach auch notiert, sonst vergisst man das schnell wieder. Und das wäre doch schade. Weil jeder einzelne Lacher ist bares Geld.
Gibt es Kollegen oder die eigene Partnerin, die diese Texte auch nochmal gegencheckt? Oder ist es rein Nils Heinrich schreibt und probiert mit seinem Publikum aus und feilt und verbessert?
Zu Hause kriege ich immer zu hören, das ist unlogisch, das ist nicht lustig. Also ich teste das schon lange nicht mehr zu Hause. Ich mache es immer nur auf der Bühne. Und manchmal vielleicht im Gespräch mit Kollegen vor dem Auftritt, wenn ich halt mit Kollegen vor einem Auftritt zusammensitze, was beim Solo nicht der Fall ist, kann ich es wirklich nur auf der Bühne machen. Aber auf der Bühne kristallisiert sich das meiste raus. Ja. Zu Hause versuche ich gar nicht mehr, irgendwelche Sachen auszutesten. Nee.
Wie wichtig ist es, sich vorher über den Ort, also die Location, die Bühne und das Umfeld zu informieren, um daraus vielleicht noch was zu gewinnen? Also sprich, Stadt ist mit anderer Stadt verfeindet, hat ganz schlechten oder sehr guten Fußballverein oder was auch immer. Wie genau adaptieren Sie sich dann
an das Publikum? Es kann wichtig sein, aber weil das jeder macht, kann es dem Publikum auch ganz schnell auf den Geist gehen. Wenn man zum Beispiel in Darmstadt auf der Bühne steht und erstmal über Offenbach herzieht, das haben die von jedem gehört, weil sich jeder Auswärtige erstmal ans Publikum ranwanzen will, einschleimen möchte und dann die gleichen Scherze macht. Und wenn man die Leute gähnen sieht, dann weiß man, okay, ich mache das Thema dann nicht mehr. Also es ist nicht unbedingt wichtig. Wenn einem vielleicht zur Location was einfällt, also ich war jetzt kürzlich in Bietigheim-Bissingen und da liefen riesige Rohre unterhalb der Decke durch den Raum und dann ja, habe ich dann einen Scherz über diese Rohre gemacht. Das kam dann gut offensichtlich, weil noch niemand diesen Scherz gemacht hat. Aber ansonsten ist es nicht so wichtig.
Nein. Bietigheim-Bissingen, das ist ja ein Schwabe und Sie sind ja dann irgendwann nach Stuttgart umgezogen. Ja. Und in einem Ihrer Nummern sagen Sie auch, Sie haben an der Günther Oettinger Hip-Hop-Akademie das Rappen gelernt, weil Sie das eben auch auf der Bühne machen. Ja. Warum sind Sie nach Stuttgart gegangen und wie hat Sie das geprägt?
Weil einfach meine Frau dort einen Arbeitsplatz gekriegt hat. Die hat hier in Berlin studiert, hat sich von einem Praktikum zum nächsten durchgeschlagen. Das macht einen auf Dauer auch nicht glücklich, vor allem wenn es halt auch nicht bezahlt ist oder wenn man wirklich entsetzliche Arbeitsverhältnisse vorfindet in der Firma, in der man das Praktikum absolviert. In Stuttgart hatte sie dann ein Arbeitsplatzangebot, ein Volontariat beim Thieme Verlag, der ja auch renommiert ist. Und da ich ja der Flexible von uns beiden bin, habe ich gesagt, okay, dann ziehen wir halt nach Stuttgart. Das war für mich kein Problem. Ich habe vorher schon in Hannover, ich habe in München gewohnt, ich habe dann in Berlin gewohnt und dann bin ich halt nach Stuttgart gezogen. Warum nicht? Das ist ja das Interessante, dass man eine Stadt nur dann richtig kennenlernt, wenn man mal da gewohnt hat und auch mit den Einwohnern zu tun hat. Ich bin zwar viel unterwegs durch meinen Beruf, aber die Städte, in denen ich dann auftrete, die lerne ich ja nicht kennen. Ich bin da nur für wenige Stunden und dann sehe ich zu, dass ich wieder wegkomme.
Nils Heinrich, Sie haben uns noch einen weiteren Musiktitel mitgebracht. Fanny van Dannen ist der Autor. Und was ist es für ein Stück?
Leben auf fremden Planeten. Das ist ein sehr, sehr schönes, nachdenkliches Lied. Was auch im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Sachen, der hat ja viele Platten live vor Publikum aufgenommen, Fanny van Dannen. Und das ist halt komplett im Studio mit Band produziert. Sehr schön. Hören Sie mal zu. Hier kommt er. Fanny van Dannen.
Wenn man hört, dass jemand gestorben ist, den man gut fand, wird man traurig. Und man weint vielleicht und denkt an ihn zurück. Wenn man hört, dass jemand glücklich ist, den man mag, ist man froh. Und man gönnt demjenigen sein großes Glück. Und hört man, es gibt Leben auf einem fremden Planeten, dann ist man aufgeregt und gleich ganz Ohr. Denn man stellt sich unter Leben, ja, man stellt sich unter Leben so gerne etwas Großartiges vor.
Leben auf fremden Planeten von Fanny van Dannen, ein Musikwunsch von Nils Heinrich, dem Kabarettisten, der hier zu Gast im HR2 Doppelkopf ist, mit Arne Kapitza als Gastgeber. Jetzt haben Sie uns erzählt gerade, wie Sie Nummern schreiben, also Ihre satirischen Bühnenprogramme machen. Und mich würde natürlich auch interessieren, was möchten Sie bewirken beim Publikum?
Die Frage ist, kann ich was bewirken auf der Bühne, außer dass ich die Leute 2 Stunden lang gut unterhalte?
Nicht, das nicht ist allzu, ja schon viel.
Ich möchte sie nicht allzu flach unterhalten. Ich möchte, dass sie rausfinden, über was man auch lachen kann, weil sie ja im Fernsehen meines Erachtens eine etwas flache Form des Humors serviert kriegen. Egal, ob das jetzt Comedy oder Kabarett ist im Fernsehen, das ist halt immer auf den Fernsehzuschauer zurechtgeschnitten und das bildet nicht die komplette Bandbreite des Humors ab, wie er auf den Bühnen zu Hause ist. Und ich will die Leute mit ein paar anderen Sachen konfrontieren. Und wenn danach, nach einer Vorstellung jemand zu mir kommt, mir die Hand schüttelt und sagt, das war sehr, sehr toll, ich habe lange nicht mehr so gelacht, vor allem auf diese Art und Weise, dann weiß ich, okay, da hat mich jemand verstanden. Das finde ich gut. Ich möchte nicht so den moralischen Finger hochheben. Ich habe das mal versucht, aber das klappt bei mir nicht. Ich habe nicht diese innere Einstellung, also mich da aufzuschwingen zum Moralisten auf der Bühne. Ich würde mich schlecht fühlen dabei. Weil wir sind alle keine Heiligen und ich kann auch das Leben der Leute an diesem einen Abend in diesen 2 Stunden nicht verändern. Also deswegen gute Unterhaltung, aber auf meine Art. Und wenn das jemand versteht und dann vielleicht in 2 oder 3 Jahren mal wiederkommt zu mir, wenn ich mit einem neuen Programm komme, dann habe ich viel erreicht.
Also keine Moralpredigt, wohl aber sind es ja Themen, die die Moral der Gesellschaft berühren. Also es natürlich. Kommt vor, dass in den Nummern kommt der Pegidist Lutz Bachmann vor, die Bundeskanzlerin oder aber ein havarierter Wirtschaftskapitän Mittelhoff. Das kann in sehr dichter Folge vorkommen. Ja. Die treffen sich oder sie treffen sie in der Küche oder so. Also es ist nicht unpolitisch, aber sie haben keine eindeutige Richtung. Oder wie würden Sie es beschreiben, was Sie da eigentlich machen? Ist das politische Satire?
Nö, sondern, politisch angehauchte Satire. Also ich versuche immer noch einen schönen Dreh reinzukriegen, damit ich halt von den auf der Hand liegenden Gags wegkomme, die sich jeder macht. Also die jeder auch mittlerweile selber auf Facebook postet oder auf Twitter. Das versuche ich halt. Und da das Politpersonal mittlerweile, also wir sind ja in einer Zeit, wo Namen ganz schnell mal auch keine Rolle mehr spielen können, versuche ich das mit Namen und Politikern so weitestgehend zu vermeiden. Auch, weil manchmal ist man ganz schnell unaktuell.
Das ist ein ökonomisches ja. Argument, dass man die Nummern länger haltbar macht, wenn man sich von Tagespolitik frei macht und von Politikern, die dann in der nächsten ja. Wahlperiode weg sind.
Was jetzt aber nicht heißen soll, dass ich mich 5 Jahre an einer Nummer festkrabbe, um Himmels Willen. Also ich schmeiße auch sehr viel raus. Aus dem aktuellen ja. Programm, was nicht mal 2 Jahre alt ist, musste ich jetzt schon 4 oder 5 Nummern rausschmeißen, weil das mit der Zeit immer länger wurde, weil ich halt immer mehr plaudere, weil durch gewisse Ereignisse ich dann neue Nummern habe, neue kleine oder längere Nummern, die das Programm natürlich insgesamt in die Länge ziehen. Und ich habe mich dann dabei ertappt, wie die erste Hälfte über 70 Minuten lang war, was man keinem zumuten kann. Ich heiße ja nicht Hagen Rether, soll der das mal machen? Und da habe ich dann mich mittelschweren Herzens von einigen schönen Nummern trennen müssen, die aber auf CD nach wie vor zu hören sind. Die sind aber am Abend auf der Bühne nicht mehr drin, denn ich möchte bei knackigen 2x50 Minuten bleiben und da sind alle zufrieden, auch ich.
Wenn Sie sich zum Beispiel die AfD vornehmen, dann fangen Sie erstmal an und sagen, Sie könnten sich vorstellen, da auch aktiv zu werden. Aber dann ist die interessante Wende, da sind Ihnen zu viele Ausländer und zu viele Flüchtlinge drin, gerade in der Führungsspitze in den Ländern. Erzählen Sie, wie sind Sie darauf gekommen? Wie haben Sie das recherchiert?
Man recherchiert ja mal, wenn man nachliest, wenn man was über die AfD liest. Und es gibt ja heute tatsächlich dank Wikipedia und anderen Seiten, man kann ja sehr schnell rausfinden, was sind das eigentlich für Leute. Oder man hat irgendwas gelesen und geht der Sache im Internet auf den Grund. Und dann ist man völlig erstaunt, dass zum Beispiel der Chef der jungen Alternative, der AfD, FDJ, wie ich immer sage, das ist ein rumänisches Findelkind. Das ist halt von einem schwäbischen Ehepaar adoptiert worden. Die haben den aus einem Waisenhaus in Bukarest rausgeholt, zusammen mit seiner Zwillingsschwester und haben den aufgepäppelt. Und wenn die das nicht gemacht hätten, würde der wahrscheinlich jetzt, und das sagt er selber auch, als Straßenkind in Bukarest Klebstoff schnüffeln. Und jetzt ist er hier, ein rumänisches Ex-Waisenkind, und will mir was in seiner Rolle als AfD-Jungkader über deutschen Nationalismus weismachen, erzählen. Das finde ich dann einfach nur noch lustig. Es ist natürlich tragisch und es ist auch irgendwie in gewisser Weise nicht lustig, aber ich finde es zumindest unterhaltsam, dass, wenn man mal hinter die Fassaden guckt, was dann rauskommt. Das ist doch alles Quatsch, ihr seid doch genauso wie alle anderen. Das ist doch Käse, was ihr da erzählt. Und das will ich den Leuten sagen, dass das jetzt nicht die neue Hoffnung ist. Das sind einfach nur Leute, die surfen hier auf einer Welle, um ganz schnell ganz viele Sitze in irgendwelchen Parlamenten abzugreifen, wo man halt sorgenfrei erstmal 4 Jahre richtig schön auf Staatskohle leben kann. Aber richtige Ideen haben die ja nicht. Wenn man jetzt mal in diese Parlamente guckt, wo die schon drin sitzen, in Sachsen-Anhalt, zweitgrößte Fraktion, aber die haben sich bis jetzt noch nicht hervorgetan durch irgendwelche Initiativen, Anfragen, Maßnahmen oder konkrete Vorschläge. Die sitzen einfach nur da und sind Opposition, weil sie nämlich selber keine Idee haben, wie man das Leben in Sachsen-Anhalt verbessern kann.
Spüren Sie das, dass Sie als Bühnenkünstler auf eine Erwartung treffen, die die klassischen Medien, also die Lügenpresse, die Systemmedien, nicht mehr erfüllen? Also dass es auch in breiteren Kreisen, auch im Kabarettpublikum, eine Hoffnung gibt, ach, jetzt sagt's endlich mal einer, endlich mal auf der Bühne.
Ich finde nicht, dass die sogenannte Lügenpresse gewisse Aufgaben nicht erfüllt. Das sagen ja immer so viele, auch etablierte Kollegen, wo ich dann aber frage, ja, liest du denn wirklich jeden Tag 10 verschiedene Zeitungen? Dann, und liest du da tatsächlich überall das Gleiche, dann würde ich dir glauben, dass das nicht so funktioniert. Aber ich persönlich habe nicht die Zeit, jeden Tag 10 Zeitungen durchzuarbeiten. Ich lese einmal pro Woche eine Zeitung ausführlicher in der Bahn, wenn ich halt irgendwo hinfahre. Und da entdecke ich immer irgendwelche Sachen, wo ich mir denke, wow, das wusste ich ja so auch noch nicht. Und in einer anderen Zeitung steht vielleicht was anderes drin. Klar, durch die geschrumpfte Personaldecke wird immer häufiger das abgeschrieben, was in der dpa verbreitet wird. Die dpa verbreitet leider sehr häufig Sachen, die die Bild-Zeitung allzu schnell rausposaunt hat und die sich hinterher auch als Falschmeldung erweisen. Aber zu dem Zeitpunkt haben es dann schon alle in ihren eigenen Zeitungen verbreitet, was von der dpa kam. Aber ich stelle häufiger fest, wenn ich mal was in der Zeitung erwischt habe, was sich für eine Verwertung auf der Bühne anbietet, dass ich jetzt derjenige bin, der für die Leute Zeitung liest. Ja, und denen erzählt, was in der Zeitung steht. Weil viele ja keine Zeitung mehr lesen tatsächlich.
Und es geht ja vielleicht auch um Zusammenhänge zwischen einzelnen Meldungen, die Sie als Künstler ziehen und das zuspitzen.
Ja, genau. Es steht, man kann alle Informationen zu allem kriegen. Es ist da natürlich je nach Verlagshaus wahrscheinlich ein bisschen eingefärbt, aber man kann für jedes Spektrum seine Zeitung kaufen in Deutschland, überall. Es gibt von jüdischer Zeitung bis Nationalzeitung gibt es auch alles erhältlich. Es gibt den Freitag, es gibt Jungle World, es gibt die Taz, es gibt das Neue Deutschland nach wie vor, es gibt die Junge Welt nach wie vor. Und dann gibt es natürlich auch dementsprechend viele konservative Tageszeitungen und irgendwas, was dann in der Mitte ist. Also da kann man sich doch reichlich bedienen. Und die sagen Lügenpresse, die verschweigt alles, das sind Leute, die vor 3 Jahren zum letzten Mal eine Zeitung in der Hand hatten.
Mach doch ein Foto davon, heißt das Programm. Ja. Und das knüpft an die Angewohnheit mancher, besonders jüngerer Leute, ihr Essen zu fotografieren und das für wenige Sekunden sichtbar zu machen bei ihren Freunden und Freundinnen. Sie haben auch ein Lied, das ist schon etwas älter, aber sehr erfolgreich, ja. Twitternde Mädchen, wo Leute mit der beleuchteten Handfläche rumlaufen und eigentlich die Welt zum Einsturz bringen, weil jeder, der twittert und in sein Smartphone guckt, Flugzeuge zum Absturz bringen genau. kann und so weiter und so fort.
Ja, er hat ja auch mittlerweile einen tragischen Beigeschmack schon durch den Stellwerkführer in Bayern, der auch ein Handyspiel gespielt hat. Mhm. Genau,
ja.
Obwohl es streng verboten war. Also das ist nicht von der Hand zu weisen. Es gibt auch mittlerweile sehr viele Verkehrsunfälle, die einfach passieren, weil die Leute während der Fahrt aufs Handy gucken, weil sie unbedingt noch eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht beantworten müssen. Und dann wirklich bei 80 km/h für 2 Sekunden, ich weiß jetzt nicht, wie viele Meter man in dieser Zeit zurücklegt, halt nicht vorne rausgucken und dann mal eben so eine halbe Wandergruppe ummähen, weil sie von der Straße abkommen. Und das verbirgt sich oftmals hinter ungeklärter Unfallursache, weil Fahrer bei bester Gesundheit war auch nicht angetrunken, ist aber aus ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Und ich habe selbst schon, wenn man mal in die Autos reinguckt, die an einem so vorbeifahren, dann sieht man auch häufig Leute, die am Handy rumfummeln. Davor habe ich tatsächlich große Angst, dass ich mal von so einem Vollidioten umgenietet werde.
Das Risiko ist wahrscheinlich höher als alles andere.
Ja.
Also Haiangriff, Blitzschlag und auch Bombenanschlag, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich.
Das mit dem Haiangriff ist ein gutes Beispiel. Das gefährlichste Tier ist ja zum Beispiel der Moskito.
Ja klar, das sind Hunderttausende Tote, wenn nicht Millionen sogar, wegen Malaria.
So ne? um die 700.000, 800.000 Tote jedes Jahr durch Moskitos. Aber was liest man bei GMX auf der Startseite? Haiangriff vor Australien, obwohl jedes Jahr vielleicht nur 2 Leute dadurch sterben. Da ist jeder Straßenköter in Berlin gefährlicher.
Ja, aber so verschiebt sich die Wahrnehmung.
Ja, aber es ist halt eine schöne Meldung, ne? Oh, schon wieder einer an einem Mückenstich gestorben. Nein, gucken wir. Beziehungsweise heute schon wieder 1.000. Nee, 2.000. Jeden Tag 2.000.
Stellen Sie denn fest, dass das Gedächtnis und die Aufmerksamkeitsspanne des Publikums heute kürzer geworden sind? Sie überblicken jetzt, sagen wir mal, 20 Jahre Bühnenkunst. Können Sie da so einen Trend feststellen?
Ja. Das sagen auch viele. Ich habe mal ein Interview mit Otto Waalkes gelesen in der Zeit, wo er auch gesagt hat, dass Bildungsniveau schmilzt, es nimmt ab, was er selber bei seinem Publikum auch schon feststellt, weil die Leute sich ja nicht mehr so viel merken, weil sie sich auch eigentlich immer weniger mit irgendwelchen Sachen beschäftigen, wie zum Beispiel mal ein gutes Buch lesen oder sich mal wirklich mit einer Sendung auseinandersetzen, die auf Arte läuft, eine Dokumentation oder sowas. Das gucken ja nur ganz bestimmte, eng definierte Personengruppen an, aber nicht mehr die Allgemeinheit. Früher liefen solche Beiträge, die da laufen, im ganz normalen Hauptprogramm eines Senders und man wurde dann vielleicht auch gegen seinen Willen damit konfrontiert, wurde dann mehr oder weniger dazu gezwungen, sein Gehirn mal ein bisschen anzustrengen und war dann dadurch aber am Ende ein bisschen schlauer. Und heutzutage hat man diese Sendungen alle auf irgendwelche Nischenplätze verbannt und das Hauptprogramm ist halt herrlich flach und da lernen die Leute nichts mehr. Sie gucken halt ihre Krimis, ihre Quizshows und dann gehen sie irgendwann ins Bett und das finde ich sehr traurig und deswegen ist das Allgemeinwissen ist schmaler geworden, definitiv, ja. Mhm.
Tja, wer soll denn noch erziehen, wenn es nicht die Bühnenkabarettisten sind, die Medien nicht, die in den Schulen klagen die Lehrer, dass die Schülerinnen und Schüler sich nicht mehr lange konzentrieren. Tja, wer soll es denn machen?
Ja, wer soll es denn machen? Das ist eine gute Frage. Ich meine, letztendlich liegt es ja an jedem selbst und wir haben nun mal alle möglichen technischen Möglichkeiten, die du den Leuten auch nicht einfach verbieten kannst. Einen guten Lehrplan, wo man auch mit gutem Personal, was man halt fair entlohnt, den jungen, nachwachsenden Menschen einfach mal klar macht, was das Leben noch so zu bieten hat. Und da braucht man Leute, Lehrer, die halt eine Wertschätzung erhalten durch eine entsprechende Bezahlung und dann auch ihren Job gut machen. Und da muss aber die Gesellschaft komplett damit arbeiten. Und es kann nicht sein, dass halt gut sie situierte Eltern mit einigermaßen cleveren Kindern sagen, auf die Schule soll mein Kind nicht gehen, da sind zu viele Ausländer. Ich will nicht, dass mein Junge oder mein Mädchen an sozialen Experimenten teilnimmt. Wenn das alle so machen, dann wird das noch stärker ausdifferenziert und dann haben wir da eine gute Schule und da haben wir die ganz schlechte Schule, aus der die Lehrer mit Burnout und Selbstmordgedanken jeden Abend rausgehen nach Hause. Aber das sind ja leider auch Leute, die von sich selbst sagen, ich bin ein aufgeschlossener, weltoffener Mensch, aber meine Kinder bitte nicht auf diese Schule. Ja, und da fängt es ja schon an.
Thematisieren Sie solche Widersprüche des bürgerlichen Publikums?
Nein, weil vor mir sitzen ja exakt diese Leute und ich die wissen vielleicht instinktiv selber, dass sie, was sie da so alles falsch machen. Aber wenn ich das jetzt, ich bin ja nicht der Pfarrer, der sagt, ihr seid schuldig, da haben wir alle keinen Spaß dran. Ich mache das subtil durch die Blume. Vielleicht erkennen die sich dann, vielleicht aber auch nicht. Aber es gibt ja auch in meiner Berufsgruppe Kabarettisten, die auf der Bühne gegen Umweltverschmutzung und so weiter agitieren, aber jeden Meter mit dem Auto fahren. Genau. Und die haben nicht nur eins. Wird ja auch sehr gut bezahlt, der Beruf. Mhm. Ja, und da fängt es auch schon an. Da denke ich mir, hä, du Heuchler. Tja. Ich fahre mit der Bahn.
Sehr gut, also das gibt einen moralischen Pluspunkt auf jeden Fall.
Naja, es hat auch praktische Gründe. Ich hasse Autobahnfahrten, lange Autobahnfahrten, wenn ich selber am Steuer sitze. Oder ich muss ja nicht mal selber am Steuer sitzen, auch als Beifahrer. Es nervt mich einfach, da zusammengekauert über Stunden in so einem Auto gefangen zu sein. Ich kann da nichts machen, ich kann nicht rausgehen und am Ende habe ich taube Beine. Zugfahren ist einfach in meinen Augen sehr viel praktischer. Ich kann da rumlaufen, ich kann rausgucken, ich kann... In Gedanken kann ich mir halt neue Sachen ausmalen oder einfach Gedanken mal mir machen über irgendwelche Sachen in Ruhe. Weil ich werde ja gefahren. Da vorne sitzt ein Chauffeur, der befördert mich mit 250 Sachen durchs Land. Ist doch herrlich. Ich kann aufs Klo gehen, wenn ich will. Zugfahren ist einfach die tollste Sache der Welt.
Nils Heinrich, Sie haben sehr vieles gemacht, also Bühnenkunst, Sie machen Musik, also Sie spielen Gitarre, Sie rappen, Sie tragen Ihre Texte vor, Sie haben Bücher geschrieben, Hörbuch produziert, auch von den Büchern. Würde es Sie reizen, mal einen aufwendiger ausgestatteten Bühnenabend zu gestalten wie ein Musical? Oder haben Sie so einen Plan, was Größeres zu machen von dem Aufwand her?
Nee, das wäre tatsächlich zu aufwendig. Ich hätte gerne eine Sendung im Radio oder halt einen Podcast, wo ich einfach mal zu aktuellen Sachen mit Kollegen mich einfach launig unterhalte. Das würde ich sehr gerne machen. Also Musical oder so eine Sache auf der Bühne mit viel Aufwand und vielen Mitwirkenden ist mal eine Weile interessant. Ich habe das mal in einer Fernsehsendung erlebt, das war sehr interessant, aber ich möchte es nicht immer machen, weil damit auch sehr, sehr viel Aufwand verbunden ist und das zieht einen Arbeitstag unfassbar in die Länge. Ich habe mich halt dafür entschieden, dass meine Arbeit abends 2 Stunden auf der Bühne sind. Da habe ich dann in der Regel vorher noch 1 oder 2 Stunden Soundcheck und dann Warterei und dann Abreise, Anreise. Aber das ist nun mal mein Lebensentwurf und der funktioniert ganz gut. Für mich klappt das. Wenn das irgendwann nicht mehr klappen sollte, bin ich halt auch wieder gezwungen, arbeiten zu gehen. Aber solange es hinhaut auf der Bühne, mache ich das halt.
Und wie vereinbaren Sie Familienvater sein und diese Reisetätigkeit?
Das lässt sich sehr gut, indem man halt seinen Tourneeplan schön ausgestaltet, indem man halt der Freizeit viel Raum einräumt, dass man auch mal am Wochenende zu Hause ist und dass man maximal allerhöchstens 4 Tage am Stück auf Tour geht, sodass die Familie auch noch was von einem hat. Ich behaupte aber, mein Kind sieht mich öfter als andere Kinder, ihre Väter, die regulär arbeiten. So ein regulärer Arbeitstag dauert ja mittlerweile auch gern mal bis abends 9:30. Und diese Väter kommen nach Hause und ihr Kind schläft schon. Die sehen das den ganzen Tag nicht, weil sie auch vor dem Kind schon aus dem Haus gehen. Ich dagegen sehe mein Kind sehr viel häufiger, obwohl ich halt so einen abgefahrenen Job habe. Ja, also mein Kind hat mehr von mir als das Kind regulär arbeitender Eltern, ja.
Wer Sie, Nils Heinrich, im Sendegebiet des HR sehen möchte, am Samstag, am 11. Februar im Staatstheater Wiesbaden im Großen Haus um 19.30 Uhr sind Sie im Rahmen der großen HR2 Hörgala auf der großen Bühne zu erleben. Was werden wir da von Ihnen sehen können?
Das habe ich mir noch nicht überlegt.
Ach so, gibt's das so kurzfristig hier das?
Es gibt einige Favoriten, die sich für sowas eignen, aber ich überlege mir das im letzten Moment dann sehr konkret. Beziehungsweise in dem Fall muss ich vorher, glaube ich, sogar eine Liste abgeben. Da wird es dann draufstehen.
Da die Hörgala in Wiesbaden bis auf wenige Restplätze, die es an der Abendkasse gibt, ausverkauft ist, weise ich hier gerne auf die Sendung HR2 Kulturszene hin, wo man unter anderem den Auftritt von Nils Heinrich hören kann am 26.02. und 5.03. hier in HR2 Kultur, jeweils um 12.05 Uhr und in der Wiederholung einen Samstag später um 18.05 Uhr. Und auf der Bühne im Sendegebiet ist Nils Heinrich dann am 8. März und am 10. April im Frankfurter Stallburg-Theater zu erleben. Nun zum letzten Musikstück und damit verabschiede ich Anne Kapitzer mich und danke Nils Heinrich herzlich für das Gespräch. Ja, was hören wir jetzt zum Schluss?
Die Gruppe nennt sich Captain Peng, ist eine junge Hip-Hop-Kombo aus Berlin. Und der Rapper, der Hauptrapper dieser Gruppe heißt Robert Gwisdek und ist der gleichnamige Schauspieler tatsächlich. Der Sohn von Michael Gwisdek, der auch genauso aussieht wie sein Vater im Gesicht. Und in dieser Gruppe spielt auch sein Bruder mit. Die machen sehr, sehr interessante, sehr textlastige, aber auch hintergründige Rap-Musik. Und das gefällt mir ausgesprochen gut. Und hier ist Captain Peng mit Der Anfang ist nah.
Alle erschienenen und unerschienenen Erscheinungen, Menschen, Tiere, Meinungen, Gefühle, Fraktale, Zikaden, Mutanten, Schamanen, Fackelträger, Geistreisende und Mikroenzyklopen jagende Weichorganismen. Es ist an der Zeit, einen Kreis zu bilden.
Hallo Freunde, hallo Feinde, hallo Individuum, hallo Gemeinde, hallo Wölfe und hallo Schweine, hallo Fink, hallo Star, hallo Meise, hallo Bäume und hallo Fluss, hallo Hypophyse, hallo Hypothalamus, hallo Dunkelheit und hallo Licht, hallo du, hallo er, hallo ich, hallo Luft, hallo alle Dinge mit Streifen, hallo alle Dinge, die sich als andere Dinge verkleiden, alle Dinge, die fühlen, alle, die denken, alle, die schreiben, alle, die wühlen, lenken, schweben, leiden und alle Dinge, die schweigen, alle Dinge, die schreien und andere Dinge zerfleischen, hallo alle, die sich vor den anderen Dingen verneigen, hallo Dinge, die gleiten und andere Dinge zerreißen, andere Dinge dazu verleiten, sich mit anderen Dingen zu streiten, hallo alle Dinge, die unfassbar übertrieben flauschig sind, alle, die bewiesen, jedoch schier unglaublich sind, hallo Moleküle und hallo Quanten, alles, was es gibt, ruf ich auf, um mir zu tanzen.